Guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich. Wir stehen in 1. Johannes 4, ab Vers 11. Das ist ein Abschnitt bis Vers 21, der dem vierten Buch Mose entspricht. Darf ich bitten, Sven, dass du uns den Abschnitt vorliest?
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass, wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal den Abschnitt angeschaut, der mit dem dritten Buch Mose parallel geht. Das war Kapitel 4, 7 bis 10. Und dort hatten wir den Vers gefunden, Vers 10, wo es am Schluss heißt, dass er, Gott, uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Wir haben gesehen, das geht schön parallel zum dritten Buch Mose, dessen zentrales Kapitel das Buch über den Yom Kippur, das Kapitel über den Yom Kippur darstellt, 3. Mose 16. Und Kippur heißt eigentlich im Hebräischen weniger Versöhnung als mehr Sühnung. Ja, ist eigentlich der Sühnungstag, aber das hat sich im Deutschen so eingebürgert. Im Englischen sagt man Day of Atonement, das ist der normale Ausdruck, und selten Propitiation. Aber beide Ausdrücke meinen Sühnung. Und Sühnung bedeutet, dass Gottes Zorn gestellt wird, indem der Stellvertreter getroffen wird anstelle der Schuldigen. Und so ist Jesus Christus als Sühnung für unsere Sünden in die Welt gekommen. Parallel zum dritten Buch Mose. Wir haben ja gesehen, der erste Johannesbrief besteht aus vier Teilen, die immer in fünf Abschnitten unterteilt sind und parallel gehen zu den fünf Büchern Mose. Ich werde in einem der kommenden Bibelseminare ein Blatt austeilen mit einem Schema, mit einem Diagramm, wo man immer schön sieht, erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Buch Mose und dann die Stellen im Johannesbrief, wo die korrespondieren. Dann findet man sich schnell zurecht. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen schwierig, wo war der Abschnitt über das dritte Buch Mose zum ersten Mal? Da ist es ja in der dritten Serie. Zwei, eins und zwei, genau. Und dort steht in Vers 2, siehst du, Sven?
Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.
Ja, jetzt genau auch um das Thema Sühnung. Und sonst kommt das Thema Sühnung nicht mehr vor im ersten Johannesbrief, aber einfach genau dort, wo es entspricht, dem dritten Abschnitt in je einem Hauptteil, da ist das hier erwähnt. Und in der zweiten Serie, welche Verse entsprachen dem dritten Buch Mose? Sehr gut. Kapitel 3, Vers 4 und folgende. Und da hatten wir den Vers 5.
Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm.
Ja, also da haben wir auch wieder die Parallele zu dem Sündopfer, zu dem Sündenbock am Yom Kippur in 3. Mose 16. Der Sündenbock wurde symbolisch vom hohen Priester beladen mit der ganzen Schuld Israels, um sie wegzutragen in die Wüste, um nie mehr zu kommen. Und hier haben wir unsere Sünden wegnehme oder wegtrage. Also ganz parallel. Gut, und jetzt kommen wir zum 4. Buch Mose. Und ich möchte einfach zum Anfang kurz zeigen, wo die wesentlichen Berührungspunkte sind. Zuerst geht es ja wieder um das Thema Liebe untereinander. Lies du nochmals Vers 11.
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben.
Jawohl. Und auch Vers 12 betont das noch. Und ganz am Schluss von diesem Abschnitt wird dieses Thema der Liebe untereinander nochmals aufgenommen, Verse 20 und 21. Vielleicht kannst du es nochmals lesen.
Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe.
Nun, im 4. Buch Mose fällt es vielleicht nicht sofort auf, dass es da um Liebe zum Volk Gottes geht. Aber wenn man tiefer studiert, merkt man, ja, natürlich. 4. Mose 1, da geht es um die Musterung der Armee Israels. Alle Männer ab 20 Jahren wurden gemustert für die Armee aus allen Stämmen. Und die mussten quasi bereit sein, ihr Leben hinzugeben für das Volk Gottes. Das ist Liebe zum Volk. Und in dem letzten Abschnitt, wo es um das 4. Buch Mose ging, da haben wir genau das gesehen und auch sogar diesen Punkt, nicht nur der Liebe untereinander, sondern auch die Bereitschaft, sich hinzugeben. Und in 4. Mose 26, da sind wir dann am Ende der Wüstenwanderung, dort wird noch einmal die ganze Armee gemustert. Und das ist auch der Grund, warum das Buch im Englischen heißt, das 4. Buch Mose.
Numbers.
Zahlen. Weil am Anfang und am Schluss die Zahl aller Soldaten aufgenommen wird. Und zusätzlich auch des Stammes Levi, des Priesterstamms. Aber dann sehen wir in 4. Mose 21 und 4. Mose 36 auch konkrete Beispiele, wo dann die Armee Israels kämpfen musste und eben ein Schutz sein musste für das gesamte Volk. Aber ein weiterer Punkt im 4. Buch Mose, der hier eine Parallele hat, ist in Vers 13 zu finden. Siehst du? Ja, 4, Vers 13.
Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er an uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat.
Ja, Gott hat uns von seinem Geist gegeben. Und wenn man ans 4. Buch Mose denkt, du nickst schon.
Ja, der Sohn von Aaron, der
Phinehas. Welche Stelle meinst du? Wo es heißt, von dem Geist. Oder schlagen wir mal auf, 4. Mose 11. Der Geist Gottes war ja auf Mose. Aber in 4. Mose 13, nicht 11, 4. Mose, doch, 4. Mose 11, Vers 17, Vers 16 und 17.
Und der Herr sprach zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind, und führe sie zum Zelt der Zusammenkunft, dass sie sich dort mit dir hinstellen. Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst.
Ah, Gott nimmt von dem Heiligen Geist auf Mose und legt ihn auf 70 Männer Israels, die das Volk Gottes führen sollten. Also er nimmt von seinem Geist gibt er den 70. Und wir hatten hier, hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Das wird dann im Weiteren ausgeführt, wie sich das denn umgesetzt hat. Lesen wir noch Vers 24, meine ich. 4. Mose 11, 24.
11, 24.
Ja, 24 und 25.
Da ging Mose hinaus und redete zum Volk die Worte des Herrn, und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um das Zelt. Und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten.
Ja, und die beginnen dann zu weissagen. Und Weissagung im Sinn von 1. Korinther 14, Vers 3 ist ja Reden zur Erbauung, Tröstung und Ermahnung. Genau. Und es gab dann hier ein Problem, wenn man die weiteren Verse liest, in 4. Mose 11, dass zwei von den 70 gar nicht erschienen waren. Eldad und Medad, Vers 26. Und die haben dann auch im Lager begonnen zu weissagen. Und das gab dann Widerstand und Josua war der Meinung, man müsste die hindern. Aber sehr schön dann die Aussage von Moses in Vers 29.
Aber Mose sprach zu ihm: Eiferst du für mich? Möchte doch das ganze Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie legte.
Ja, also der Geist war auf Mose, dann hat Gott von seinem Geist auf 70 führende Männer gelegt. Aber der Wunsch von Mose war, eigentlich wäre es ja wunderbar, wenn alle im Volk Israel den Heiligen Geist hätten und eben reden könnten zur Erbauung, Tröstung und Ermahnung. Ja, und im Neuen Testament finden wir, das ganze Volk Gottes hat den Heiligen Geist bekommen. Er hat uns. Da macht sich Johannes 1 mit den Lesern und sagt eben, dass Gott uns von seinem Geist gegeben hat. Es ist ähnlich wie beim Yom Kippur. In 3. Mose 16, da haben wir beim Yom Kippur ein Opfer für... Für wen war das Yom Kippur-Opfer? Für das Volk Israel. Aber nicht für die ganze Welt. Und der erste Johannesbrief zeigt dann eben, die Erfüllung in dem Herrn Jesus, die ist weltweit. Wir können nochmals lesen, 1. Johannes 2, 1 und 2, was ja auch parallel geht mit dem 3. Buch Mose.
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.
Ah. Man muss sich ja vor Augen halten, Galater 2 macht uns deutlich, dass Johannes ganz speziell einen Dienst hatte unter der Beschneidung. Das heißt unter den Juden. Und Paulus wird dort in Galater 2 gesagt, besonders ein Auftrag für die Nichtjuden, für die Unbeschnittenen. Und so schreibt Johannes eben ganz besonders für jüdische Gläubige. Und er erklärt ihnen, der Herr Jesus ist das Yom Kippur-Opfer, aber nicht nur für uns, für, wie das war im Alten Testament, für Israel, sondern das Opfer hat Gültigkeit im Blick auf die ganze Welt. Jeder, der umkehrt, aus welcher Nation, aus welchem Volk, aus welcher Sprache auch immer, er wird angenommen, wenn er kommt mit seinen Sünden. Das Opfer, die Sühnung, ist im Blick auf die ganze Welt geschehen. Und eben auch hier diese Steigerung von Mose und dann die 70. Aber im Neuen Testament haben wir alle, das ganze Volk Gottes, hat den Heiligen Geist bekommen. Das ist eine Sensation. Das gab es nie im Alten Testament. Der Heilige Geist kam immer nur auf gewisse, aber nicht auf alle Gläubigen. Und bei den Propheten sogar sehen wir nicht unbedingt das ganze Leben. Wir sehen im Buch Hesekiel, wie der Heilige Geist kam in Hesekiel hinein und er weissagte, und dann später liest man wieder, wie der Geist kommt und in ihm quasi Wohnung nimmt, aber in der Zwischenzeit war er weggegangen. Das war eben möglich und bei uns nicht. Und dann ein drittes Thema, also im vierten Buch Mose, das hier eine Parallele findet, in Vers 17 von 1. Johannes 4, haben wir gelesen über den Tag des Gerichts. Es geht hier um Gott, den Richter. Und im vierten Buch Mose, da geht es an ganz vielen Stellen um Gericht. Und zwar muss man sich ja vor Augen halten, das Volk Israel war Gottes Volk, erlöst aus Ägypten, aber ein großer Teil war gar nicht bekehrt. Man gehört zum irdischen Volk Gottes durch natürliche Geburt. Aber viele waren eben im Herzen Rebellen. Und das hat sich gerade in der Wüstenwanderung immer wieder gezeigt. Da wird das Volk, das irdische Volk Gottes, getestet durch schwierige Umstände. Das müssen wir uns ganz klar sagen. Schwierige Umstände sind immer Teste, Testungen. Und das war auch in den vergangenen 2 Jahren. Wir hatten schwierige Umstände, aber da wurden wir getestet. Wie sind wir verankert in der Bibel? Welche Überzeugungen haben wir, die wir vorher gehabt haben, und welche behalten wir auch weiterhin? Ja, zum Beispiel, manche haben ihre Überzeugung, was die Bibel sagt über die Obrigkeit, haben sie plötzlich eine neue Auslegung gefunden. Ja, aber solche Umstände sind eben eine Testung. Und das ist hier geschehen im Volk Israel. Und da sind manche eben als Rebellen ans Licht gekommen. Und Gott hat sie gerichtet. Das finden wir 2-mal in 4. Mose 11, das Gericht über solche Rebellen. Dann das Gericht in Kapitel 12 über Miriam, die gegen ihren, das war ein wahrer Gläubige, aber auch sie hat gegen Mose gesprochen. Sie war eifersüchtig und hat auch einen anderen angestachelt, nämlich ihren Bruder Aaron, auch gegen Mose zu sprechen. Und dann kam Gottes zeitliches Gericht über sie. Sie wurde ausgeschlossen, weil sie aussätzig geworden war, aber sie wurde dann wieder gesund und aufgenommen. Dann haben wir aber auch das Gericht Gottes in 4. Mose 14, wo die Masse des Volkes gegen Gott rebelliert hatte. Und dann 4. Mose 16, die Rotte Koras, wie sich da die Erde geöffnet hat, sich Gott da als Richter erwiesen hat in einer ganz besonderen Weise. Und dann finden wir auch Kapitel 20, 21. Also das Thema Gericht ist ein ganz wesentliches Thema im 4. Buch Mose. Aber das sind jetzt einfach die Berührungspunkte, die uns helfen sollen, so anhand der Parallelen eine Illustration zu haben von dem, was hier neutestamentlich im Klartext zu uns gesprochen wird. Also gehen wir zurück zu Vers 11 und lesen nochmals Verse 11 und 12 bitte.
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet.
Ja, jetzt könnte jemand sagen, jetzt haben wir den Vers 11 schon einige Male gelesen heute Abend. Und auch Vers 12 jetzt wiederholt. Aber es ist so, wenn wir das Wort Gottes lesen, das Gleiche nochmals lesen, Das ist eine wunderbare Erfahrung, dass einem Dinge aufgehen, die beim zweiten Mal nicht gesehen worden sind. Oder beim dritten nicht, erst beim vierten Mal. Und ich mache das sehr häufig, dass ich einen Abschnitt an mehreren Tagen denselben wieder und wieder lese. Und plötzlich kommen Zusammenhänge und Parallelen und Verbindungen kommen so ans Licht. Und darum ist es eben nicht für nichts, dass wir das nochmals gelesen haben. Was jetzt auffällt, wenn also Johannes die Gläubigen anspricht als Geliebte, dann übt er ja, macht er schon klar, dass er Bruderliebe ausübt. Darum sagt er ihnen Geliebte. Und das ist nicht einfach ein schöner Name. Ja, so wie man Briefe schreibt, lieber sowieso. Aber das wird oft auch bei Leuten geschrieben, die jemand gar nicht gerne hat. Ja, man schreibt einfach lieber, ja. Aber in der Bibel, wenn da steht Geliebte, dann meint es wirklich das. Und er erklärt, Gott hat uns so geliebt. Und darum sind wir schuldig, dass wir auch uns als Gläubige gegenseitig lieben. Und das war zum Beispiel jetzt auch in den vergangenen 2 Jahren ein Test, weil viele Gläubige haben die Dinge so beurteilt und andere haben das so beurteilt. Ja, wir hatten ja nie Trennung gehabt in dem, was wir erlebt haben. Also ich muss sagen, in über 60 Jahren habe ich das nie erlebt. Genauso, wie wir das in den vergangenen 2 Jahren hatten. Also wir hatten keine Schulung dafür, direkt. Und da musste man das einordnen und irgendwie beurteilen. Und die einen haben das so beurteilt, die anderen so. Und dann ist das Problem, dass man sich plötzlich nicht mehr so gern hat. Und das geht nicht. Die Liebe zeigt sich ja gerade dann, eben in solchen Umständen. Wie gehen wir miteinander um? Und das ist eben dann praktisches Christentum. Aber Johannes sagt, wenn Gott uns so geliebt hat, woran erinnert uns das? Das ist so wie in der Musik, wo ein Thema wiederkehrt. Und das erinnert uns dann an die früheste Stelle, wo das Thema zum ersten Mal vorgestellt wird im Musikstück. Wenn Johannes 3,16. Ja, das so drückt aus eben das Maß, wie sehr, liest uns das vor, obwohl das wahrscheinlich alle auswendig können.
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Also, man kann übersetzen so oder so sehr. Das ist alles korrekt. Und wie hat sich die Intensität der Liebe Gottes gezeigt? Indem er das Höchste, was er hatte, gegeben hat. Den ewigen Sohn, der seine Freude war von Ewigkeit her. Ihn hat er gegeben. Und zwar nicht nur für eine bestimmte Gruppe aus der Menschheit, mit der Gott die Ewigkeit teilen möchte, sondern die ganze Welt. Sogar auch die, die diese Liebe und die Versöhnung und die Vergebung nicht annehmen würden. Sogar für sie hat Gott den Sohn gegeben. Denn er hat ihn gegeben eben für die Welt. So sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und das Ziel war dieser unerforschlichen Liebe, dass jeder Einzelne, der an Jesus Christus als Retter und Sohn Gottes glauben würde, dass er nicht ewig verloren gehen muss, sondern ewiges Leben als gegenwärtigen Besitz haben darf. Ja, das zu dem so sehr. Wir haben etwas Ähnliches gelesen in 1. Johannes 3, aber es ist doch nicht genau das Gleiche. Da können wir jetzt nochmals aufschlagen, Kapitel 3, Vers 1.
Wer Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen.
Ja, was drückt dieses Wort, welch eine Liebe aus?
Qualität.
Intensität. Ja, also so sehr. Besonders die Intensität und welch, das ist die Art und Weise, wie Gott das gemacht hat. Also die Qualität, könnte man sagen. Und dann gibt es noch eine Stelle. Paulus spricht in Epheser 2 über die viele Liebe Gottes. Also auch das ist wieder eine Nuance, aber wir haben alles zusammenbekommen. Epheser 2, Vers 4.
Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet.
Ja, danke. Wegen seiner vielen Liebe. Also, das ist nun eben nicht speziell die Qualität, sondern die Quantität. Diese viele Liebe Gottes und dann eben diese intensive Liebe so sehr und dann eben auch diese wunderbare Liebe. Welch eine Liebe? Eine Liebe von welcher Art? Ja, André?
Ist dieses Wort nicht auch als wie Gott geliebt hat, also auf diese Art hat Gott geliebt? Weil das also wäre ja nicht das so sehr, sondern eher in Christus hat Gott geliebt und nicht irgendwo anders. Also die ganze Liebe Gottes ist in Christus.
Das ist auch drin. Also der Gedanke von also. Aber schau mal, die Elbefelder Revision von CSV, die eigentlich dem Sinn und Geist der alten Elbefelder entspricht. Die hat hier eine neue Fußnote, 3 Vers 16 in Johannes, da steht die Fußnote 2, Fußnote 1, kann sich auf Größe, Art und Ziel der Liebe Gottes beziehen. Also ist alles drin. Darum sage ich. Ist alles drin, jawohl. Nein, also nicht nur irgendwie intensiv.
Genau.
Ja. Ja, genau. Aber das wird dann eben noch stärker ausgedrückt durch das Wort welch eine Liebe. Also welche Art von Liebe das ist. Und Epheser 2, wie gehabt, die Menge. Und das alles zusammen macht eben klar, warum der Apostel Paulus über die Liebe Gottes so schreibt in Epheser 3. Wenn Sie das auch noch aufschlagen können. Und zwar Vers 17 in der Mitte, wo er sagt, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Liest du weiter, Vers 18.
Damit ihr völlig zu erfassen vermögt, mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes.
Ja, die Erkenntnis übersteigende Liebe. Das ist eben darin gegeben, wir können das gar nicht erfassen. Wir können das sehen und erkennen, aber es übersteigt uns. Und das eben, was die Qualität, die Quantität und eben auch die Intensität Gottes, von Gottes Liebe anbetrifft. Ja, gehen wir doch zurück. Das stellt uns Johannes vor Augen. So hat Gott uns geliebt. Und darum sind wir schuldig, dass wir das eben auch konkret untereinander auslieben. Aber wenn ihr das schreibt, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das macht klar, dass es offensichtlich da Probleme gibt. Und man hört das noch sehr bald mal in einer Gemeinde, dass einer sagt, also ich finde, hier spüre ich nicht so viel Liebe. Ja, gut. Und darum müssen wir eben über das Wort Gottes nachsinnen und studieren und uns immer wieder daran erinnern lassen, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Wenn die Bemerkung übrigens stimmt, denn ich habe das auch schon erlebt, wo ich sagen musste, es stimmt so nicht. Denn sie ist wirklich spürbar, die Liebe unter den Gläubigen. Ja, aber das ist dann auch noch subjektiv, wie man das empfindet. Und das kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Aber schauen wir mal, der nächste Satz, nachdem er sagt, sind auch wir schuldig, einander zu lieben, lautet: Ja, Vers 12.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet.
Wie kommt dieser Satz hierhin? Niemand hat Gott jemals gesehen. Das ist doch ein ganz anderes Thema. Aber gehen wir das anders an. Das ist auch ein Motiv, wie in der Musik, das hier wieder auftaucht. Wo hatten wir das schon? Johannes, Evangelium 1, Vers 14. Nicht 14, sondern 18.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.
Ja. Genau dieser gleiche Satz. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber hier wird erklärt, der unsichtbare und für Menschen unerreichbare Gott hat sich uns mitgeteilt. Und zwar dadurch, dass der Sohn Gottes Mensch wurde. Jetzt kommt im Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der Jesus wurde Mensch und hat so Gott uns sichtbar mitgeteilt durch sein Kommen. Und Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14. Und hier erklärt er eben, niemand hat Gott jemals gesehen, aber dieser einzige Sohn, der einzige in seiner Art, der hat ihn kundgemacht. Und das Wort kundmachen, exegeomai auf Griechisch, heißt ausführen als Redner, beschreiben, darlegen, auseinandersetzen, beschreiben, auslegen, deuten, zeigen, Auskunft erteilen, berichten, erzählen, sagen. Ist alles drin. Also der Sohn Gottes, Mensch geworden, kam, um zu zeigen, wer Gott ist, wer der dreieine Gott ist. Und wir müssen dazu noch einen Vers lesen, 1. Timotheus 6, Vers 16. Das macht das noch dramatischer, was das bedeutet, niemand hat Gott jemals gesehen. Nämlich in 1. Timotheus 6, Vers 15 spricht Paulus über Gott und nennt ihn der Selige. Das bedeutet der Glückliche. Und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren. Und von ihm sagt er in Vers 16,
der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen.
Ja, hier wird das noch stärker ausgedrückt. Nicht nur, niemals hat jemals jemand Gott gesehen, sondern er sagt, in der Vergangenheit war das nicht so und es wird auch in der Zukunft nie sein. Gott ist unsichtbar in seiner absoluten Gottheit. Keiner der Menschen hat ihn gesehen, noch kann ihn sehen. Und er bewohnt ein unzugängliches Licht. Gott ist also gar ganz der Jenseitige. Und trotzdem hat er sich uns offenbart. Denn der Sohn Gottes, der, wir haben gelesen, der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Das heißt, also der ewige Sohn, der in ewiger Gemeinschaft war mit dem Vater, ist aus diesem unzugänglichen Licht gekommen in diese Welt, ist Mensch geworden, um zu zeigen, wer Gott ist. Und Johannes sagt, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und da beschreibt er seine Herrlichkeit im Johannesevangelium und ganz am Schluss sagt er, wenn man alles einzeln aufschreiben würde, so erwarte ich, würde selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen können. Und Welt ist Kosmos. Also der Kosmos, von dem niemand etwas sagen kann über seine Ausdehnungen. Ja? Wir wissen so, oder meinen es zu wissen, so ungefähr, wie weit die entferntesten Galaxien sind, die man noch sichtbar machen konnte. Zum Beispiel mit dem Hubble-Teleskop. Und jetzt geht man ja noch weiter, noch besser. Aber eben, man sieht kein Ende. Und Johannes sagt, unbeschreiblich, der Herr Jesus. Und das ist eben eigentlich ganz klar, denn in 2. Korinther 9, Vers 15 sagt Paulus, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Es ist die unaussprechliche Gabe. Und Salomo sagt bei der Einweihung des Tempels, wie soll Gott hier wohnen? In diesem Salomo-Tempel. Das Allerheiligste war ja 20 auf 20 Ellen, das sind 10,50 Meter auf 10,50 Meter. Und er sagt, der Himmel und der Himmel, Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus. Aber Gott wollte sich an diesem Ort auf besondere Weise offenbaren, mitteilen. Aber ja, für Salomo ist es klar, der Himmel, was ist das? Der Lufthimmel, nicht wahr? Den Gott am zweiten Schöpfungstag gemacht hat, die Ausdehnung. Und der Himmel, Himmel ist das Universum. Und er sagt, das ganze, die ganze Schöpfung, die ganze diesseitige Schöpfung kann Gott nicht fassen. Und nun ist der Sohn Gottes aus dem unzugänglichen Licht gekommen in diese Welt und ist als Mensch über diese Erde geschritten und hat die Herrlichkeit Gottes offenbart. Aber so viel Herrlichkeit offenbart in seinem Leben, dass das ganze Weltall die Bücher nicht fassen könnte, wenn man alles einzeln aufschreiben würde. Weil er eben die unaussprechliche Gabe ist. Und Johannes 1, Vers 18 sagt ja noch dazu, der eingeborene Sohn, oder der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Mit Schoß des Vaters, was ist da gemeint? An welches Bild muss man sich da erinnern, um zu verstehen, Schoß des Vaters? Beim letzten Abendmahl. Denn im gleichen Johannesevangelium, in Kapitel 13, heißt es, dass als der Herr und die Jünger zum letzten Abendmahl auf Matten am Tisch lagen, wie das damals üblich war, da war es eben so, dass wenn Johannes beim Essen so seitlich liegend auf der Matte etwas zurückging, kam er mit seinem Kopf an die Brust des Herrn Jesus. Und darum wird gesagt, dass Johannes an diesem Abend im Schoß Jesu lag. Und er war ja auch der Jünger, der die tiefste Beziehung hatte zum Herrn. Darum nennt er sich selbst in seinem Evangelium der Jünger, den Jesus liebte. Der Herr liebt ja auch die anderen, aber er war sich der Liebe des Herrn tiefer bewusst als die anderen. Und darum nennt er sich so. Und nun, der Herr Jesus im Schoß des Vaters, das heißt also der ewige Sohn, der gewissermaßen in Gemeinschaft, in Tischgemeinschaft mit dem Vater war von Ewigkeit her. Und Gott war bereit, seinen Sohn zu geben, eben zu unserer Rettung und, wie wir jetzt gesehen haben, um sich uns Menschen zu offenbaren. Es ist ein bisschen schwierig, dass es heißt in 1. Timotheus 6, den kein der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Und dann fragt man sich aber, im Alten Testament haben wir eine ganze Reihe von Stellen, wo Gott gesehen wurde. Wie geht das? Es war Jesus Christus, aber ich meine, Jesus Christus ist der unsichtbare Gott. Und trotzdem wird er eben gesehen im Alten Testament, in 1. Mose 16, zum Beispiel bei Hagar, und dann ein anderes wunderbares Beispiel, die Eltern von Simson in Richter 13, und der Vater ist sich bewusst, wir haben Gott gesehen, wir müssen sterben. Was sagst du noch? Ja, es ist so, dass Gott im Alten Testament eine Menschengestalt annahm. Und zwar also eine Gestalt, die für den Menschen erträglich war. Und darum musste Hagar nicht sterben. Und auch Manoah und seine Frau mussten nicht sterben. Und alle anderen, die Gott gesehen haben, mussten nicht sterben. Eine erträgliche Form, aber eben schon in Menschengestalt. Und das beginnt übrigens schon in 1. Mose 3, nach dem Sündenfall. Da war Gott zu hören, wie er wandelte im Garten, bei der Kühle des Tages. Gott wandelt? Ja, natürlich. In Menschengestalt erschienen, und das war schon eine Vorwegnahme von dem, dass der Sohn Gottes schließlich, Johannes 1, Vers 14, ein richtiger Mensch werden würde. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, natürlich. Das war auch so vor dem Sündenfall. Ich habe das nur gesagt nach dem Sündenfall, weil es dort so ausdrücklich steht, wie Gott wandelte. Das wird vorher nicht beschrieben, aber das war natürlich auch vorher so, klar. Weil Gott hat mit Adam gesprochen, und diese Gemeinschaft im Garten Eden war eben die vertraute Gemeinschaft, die dann durch den Sündenfall unterbrochen wurde. Darum wird das so betont in Kapitel 3. Ja, jetzt sehen wir also dieses Wunder, wie der Sohn Gottes Gott geoffenbart hat. Und ich muss noch betonen, wenn es heißt in Johannes 1, Vers 18, der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Weiß jemand, was in Griechen steht für ist? Hoon. Und das ist ganz ungewöhnlich, weil ist, das ist das normale Wort auf Griechisch, fast wie auf Deutsch, estin. Ja, ist, estin auf Griechisch. Das ist das normale Wort. Aber hoon heißt der Seiende. Nicht einfach ist. Also wörtlich steht hier der Seiende im Schoß des Vaters. Und das ist umso besonderer, als in der Septuaginta, in der ältesten Bibelübersetzung auf Griechisch, die auch oft im Neuen Testament zitiert wird, in 2. Mose 3, wo Gott Mose erscheint im Dornbusch und sich vorstellt als Ich bin, der ich bin, und ihm sagt, er soll hingehen zum Volk Israel und sagen, Ich bin hat mich gesandt. Die haben übersetzt Hoon. Und so wurde das zum festen Begriff für den ewigen, unwandelbaren Gott, Hoon. Und das nimmt Johannes hier auf und sagt, er hat ja schon erklärt in Johannes 1, Vers 2, das Wort war Gott. Und hier sagt er, der einzige Sohn, der im Schoß, der Seiende im Schoß des Vaters. Jahwe, im Schoß des Vaters. Und das macht klar, er selber war auch eben in der Herrlichkeit wohnend, in diesem unzugänglichen Licht, den keiner der Menschen sehen kann, noch gesehen hat, aber er hat sich sichtbar gemacht. Und jetzt vergleichen wir das mit 1. Johannes 4. Und was steht dort? Wir sind schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Was ist jetzt der Sinn? Ich möchte es nicht einfach sagen, ich möchte, dass man draufkommt. Warum steht hier, niemand hat Gott jemals gesehen? Nochmals. Durch die Liebe unter den Erlösten wird der unsichtbare Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, wird sichtbar gemacht in dieser Welt. Genau. Der Herr Jesus ist nicht mehr da. Er kam vor rund 2000 Jahren in diese Welt und hat Gott in diesen 33 Jahren als Mensch hier auf der Erde in einzigartiger Weise offenbart. Und dann ist er weggegangen. Und jetzt hat er seinen Nachfolger hier in der Welt gelassen. Und wie kann diese Welt, diese gottferne Welt, Gott erkennen? Durch Gläubige. Und jetzt muss man wirklich auch nicht einfach nur sagen, ja, wie sollten wir sein, damit die Welt Gott erkennt? Sondern wir können auch mal sagen, was ist eigentlich geschehen? Man hat schon Untersuchungen gemacht, statistische, man hat Leute befragt, wie sind sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Und da kamen interessante Dinge heraus, aber was in unserem Zusammenhang bedeutsam ist, die allermeisten hatten Kontakt mit einem Christen, mit einem echten Christen. Ganz selten, dass sie ohne Kontakt zu Menschen zum Glauben gekommen sind. Zum Beispiel einfach nur durch Bibellesen, aber ohne Kontakt mit Gläubigen. Aber bei den meisten hat der Kontakt mit Christen eine Rolle gespielt, dass sie zum Glauben kamen. Und das ist doch wunderbar. Das zeigt eben, dass Gott sich durch die Gläubigen offenbart. Und Menschen können Gott erkennen. Ja, und das ist genau der Gedanke hier, dass er plötzlich dieses Thema aufnimmt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber der eingeborene Sohn, der sei in dem Schoß des Vaters, ist im Himmel, er ist nicht hier auf der Erde sichtbar. Aber wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollendet. Und das Wort vollenden bedeutet im Griechischen vollenden bzw. zum Ziel führen. Wir werden das noch später wiederfinden, dieses Wort. Es ist nützlich zu wissen, vollenden oder zum Ziel kommen. So kommt Gottes Liebe zum Ziel, indem Gott sich durch die Erlösten dieser Welt offenbart. Und es sind Millionen von Menschen in den vergangenen 2000 Jahren zum Glauben gekommen. Und ich meine jetzt echt zum Glauben gekommen. Ich rede nicht von den Namenschristen. Und wenn, könnte jemand sagen, ja, aber die Zahl ist schon ein bisschen gewagt. Man kann doch nicht sagen, wie viele. Aber wenn wir denken, dass allein in China heute die Zahl der Gläubigen im Untergrund, also die keine Kompromisse eingehen wollen mit dem Kommunismus und darum eben sich im Untergrund versammeln, das macht etwa nach konservativer Schätzung, also zurückhaltender Schätzung, 80 bis 100 Millionen aus. Es gibt solche, die sagen noch größere Zahlen. Aber das ist eine Sensation. Das sind also Christen, die bereit sind, für ihren Glauben zu leiden. Und das zeigt, dass der Glaube offensichtlich echt sein muss. Aber eben, wie kommen Menschen zum Glauben? Ganz wichtig ist, dass wir mit Menschen Kontakt haben, mit ihnen sprechen. Und weil das eben eine Tatsache ist, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollendet oder zum Ziel gekommen. Und das merken Menschen und das kann ihnen helfen, den unsichtbaren Gott kennenzulernen. Jemand wollte was sagen? Ja?
Johannes 13, 34 und 35, das neue Gebot.
Ja, das können wir aufschlagen. Das ist eben die Aufnahme von dem, was Johannes aufgeschrieben hat über den letzten Abend vor der Kreuzigung. Johannes 13, 34.
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Danke. Das bestätigt genau diesen Gedanken. Ja, gehen wir weiter, Vers 13.
Hierin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat.
Jawohl. Jeder, der sich in der heutigen Zeit bekehrt, das heißt seine Schuld, was ihm bewusst ist, im Gebet Gott bekennt und bereut, nach 1. Johannes 1, Vers 9, und glaubt, dass der Herr Jesus dafür gelitten hat und alles gut gemacht hat, der wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wo steht das? Epheser 1, Vers 13. Ja, da spricht also Paulus die ehemaligen Heiden an von Ephesus.
Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung.
Ja, danke. Also hier wird klar gesagt, wann diese Versiegelung geschehen ist, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid. Und es ist sogar zu übersetzen, dieser Aorist als sogenannter ingressiver Aorist. Und das bedeutet, es wird eine punktuelle Handlung bezeichnet, da wo die Handlung beginnt, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid. Versiegelt. Also, das ist der allgemeine Grundsatz. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt an das Evangelium, dann bestätigt Gott diesen Glauben, indem er diesen Menschen versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das ist der allgemeine Grundsatz im Epheserbrief, der ja ein Lehrbuch ist. Aber jemand könnte sagen, in der Apostelgeschichte, da sieht man in Apostelgeschichte 2, Juden kamen zum Glauben und da wurden sie zuerst noch getauft und dann bekamen sie den Heiligen Geist. Und in Apostelgeschichte 8 kamen Samariter zum Glauben und dann wurden sie getauft, aber sie bekamen nicht den Heiligen Geist. Erst als die Apostel Johannes und Petrus ihnen die Hände aufgelegt hatten, dann bekamen sie den Heiligen Geist. Und in Apostelgeschichte 10 wird beschrieben, wie Petrus das Evangelium verkündigt hat, dem Hauptmann Cornelius und all denen, die in seinem Haus waren. Und während der Verkündigung kam der Heilige Geist auf sie. Und dann wurden sie getauft. Jetzt, was gilt? Nun, muss man sagen, die Apostelgeschichte ist was für ein Buch? Ein Geschichtsbuch. Darum sagen wir Apostelgeschichte. Das ist ein Geschichtsbuch. Also wir haben in der Bibel Lehrbücher, wie zum Beispiel die Briefe im Neuen Testament oder das Buch der Sprüche im Alten Testament und so weiter. Oder das fünfte Buch Mose, auch ein Lehrbuch. Und dann gibt es Geschichtsbücher, wie die Apostelgeschichte, was gibt es noch? Chroniken. Chronika. Könige. Esther. Oder 1. Mose. Ja, und so weiter. Geschichtsbücher. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Propheten. Die prophetischen Bücher. Zum Beispiel? Daniel, Habakkuk. Genau. Jesaja und so weiter. Und im Neuen Testament? Offenbarung. Die Offenbarung. Die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch im Neuen Testament. Und die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch. Und in Geschichtsbüchern wird beschrieben, wie Gott gehandelt hat. Und da stellt man auch fest, dass Gott nicht immer auf die gleiche Art gehandelt hat. Zum Beispiel einmal in Samuel sagt Gott zu David, er soll nicht hinaufziehen. Und dann die gleiche, also bedroht wird von Feinden. Aber die gleiche Situation und Gott sagt, er soll hinaufziehen. Einmal so, einmal so. Ja, Weil Gott eben in der Geschichte nicht immer gleich handelt. Er selber ist immer gleich und ändert sich nicht, aber er handelt nicht immer gleich. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, im Zusammenhang mit Juden hat Gott die Sache etwas schwierig gemacht. Die mussten sich bekehren und auch noch mit der Taufe zeigen, dass sie bereit waren, eben auf die Seite des verworfenen Messias sich zu stellen. Und das kostete etwas. Auch heute noch, wenn ein orthodoxer Jude sich taufen lässt, das ist das Schlimmste. Also es ist so, in orthodoxen Familien, plötzlich sagt einer, ich glaube an Jeshua, auf Hebräisch Jesus, dass er der Messias ist, der Maschiach. Das ist eine Katastrophe. Also wirklich, das ist, kann man sich nicht vorstellen, das ist wie wenn eine Bombe einschlägt. Aber es ist noch Hoffnung. Und dann können Sie zum Beispiel anrufen, Yad Leachim, das ist eine Organisation, die soll solche Juden wieder zurückholen. Dann werden die, kommen die auf Besuch und versuchen die zurückzuholen und sagen, ja, also diese Argumente der Christen sind alles falsch und so weiter. Und die kennen auch die hebräische Bibel nicht und so weiter. Okay. Und eben, da ist noch eine gewisse Hoffnung. Aber wenn einer sich taufen lässt, dann ist eigentlich die traditionelle Ansicht, dann hat jemand die Sünde getan, die nicht in Ewigkeit nicht vergeben werden kann. Und dann gelten alle Flüche aus 5. Mose 28. Ja, jetzt versteht man auch, wenn die sich taufen ließen auf den Namen von Jesus Christus, Jesus der Messias, das bedeutete etwas. Und dann hat Gott den Heiligen Geist gegeben. Aber als die Samariter, ein Volk, das eben auch Gene aus den 10 Stämmen von Israel aufwies und auch heidnische Gene, aber als die zum Glauben kamen, diese Samariter, dann war die Gefahr, weil es traditionell einen großen Streit gab zwischen diesen zwei Völkern, dass die erste Spaltung gegeben hätte in der Kirchengeschichte. Und darum mussten die Samariter warten, bis diese jüdischen Apostel, Johannes und Petrus, kamen, die Hände auflegten. Und das bedeutet, wir machen uns miteinander eins. Wir sind nicht zwei, sondern eins. Und dann hat Gott geantwortet mit der Gabe des Heiligen Geistes. Das waren also historische, spezielle Fälle. Und dann kommt eben der dritte Fall, Apostelgeschichte 10, nicht Juden, die zum Glauben kommen. Und dort geschieht es genauso, wie der allgemeine lehrmäßige Grundsatz im Epheserbrief ist, nachdem sie geglaubt haben, noch während der Verkündigung, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und darum wurden sie auch danach getauft, ohne Handauflegung. Ja, und so haben wir diese wunderbare Tatsache, Gott hat uns von seinem Geist gegeben. Und daran können wir erkennen, dass wir echte Gläubige sind. Und es ist eben so, nach Römer 8, können wir es aufschlagen, Vers 16, liest du?
Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Ja. Man kann übersetzen, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, aber ich ziehe vor, die andere Möglichkeit, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist also die Wirkung des Geistes Gottes, die sich an unseren Geist, und das ist unsere Fähigkeit des höheren Denkens und auch die Fähigkeit, eben Gott zu erkennen. In Jesaja 30 heißt es, die Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Darum würde man nie ein Pferd finden, das religiös ist. Und auch keine Affen im Zoo. Denn sie haben den Geist des Menschen nicht. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Unterschied. Ein Affe wird man nie einen religiösen Affen antreffen im Zoo und auch nicht im Urwald. Aber sie haben keine Gotteserkenntnis. Und der Mensch kann Gott erkennen und über Gott nachdenken. Und der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, und zwar indem er zeigt von der Schrift her, wenn jemand sich bekehrt, seine Schuld Gott bekennt, dann verheißt Gott in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Ah ja, das ist eine Zusage, eine Verheißung. Also ich habe das gemacht und ich habe eine Umkehr erlebt, ja, dann darf ich wissen, es ist auch vergeben. Und so macht der Heilige Geist unserem Geist klar, ich bin ein Kind Gottes. Das ist nicht einfach etwas Mystisches, sondern das geschieht wirklich so, dass der Geist Gottes, das Wort Gottes auf unser Denken, auf unseren Geist anwendet und uns dann auch diese innere Ruhe bewirkt. Es ist nicht nur intellektuell. Wir sind nicht intellektuelle Wesen und das war's dann. Wir haben auch noch Gefühl. Aber das ist alles vereinigt. Übrigens, im Alten Testament findet man das schon, dass die Eltern von Esau, die waren betrübt in ihrem Geist. Also der Geist ist nicht nur der Ort des Intellekts, sondern auch des Gefühls. Bei uns, in unserem Denken, haben wir das getrennt. Man sagt Kopf und Herz. Die Bibel spricht nie über Kopf und Herz. Und sie spricht über den Geist des Menschen, über die Seele des Menschen. Und da wird gesprochen von Denken und von Gefühlen. Das beides zusammen. Und die Bibel spricht auch über das Herz. Und in Verbindung mit dem Herz, das ist das Zentrum unserer Persönlichkeit, da spricht die Bibel über Denken und über Fühlen. Das gehört zusammen. Das kann man gar nicht auseinanderreißen. Und bei uns gibt es manchmal eben, aber das hängt sicher mit unserer Schule zusammen, dass das gespalten wird. Aber das gehört zusammen. Und darum, der Geist Gottes zeigt uns Zusammenhänge im Wort Gottes. Da braucht es unseren Intellekt. Aber dann weckt er eine tiefe Freude in unserem Herzen, diese Dinge zu sehen, zu erkennen. Und so macht er uns eben klar, ich bin ein Kind Gottes. Und Johannes sagt das so, hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Das zeigt einem auch, ich habe den Heiligen Geist, denn er hat mir auch diese Gewissheit der Gotteskindschaft gewirkt. Und dann Vers 14.
Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt.
Ja, jetzt sieht man, dass wir in der Elberfelder ist kursiv gedruckt. Sieht man das? Die eine Elberfelder haben. Und das bedeutet, dass wir ist hier speziell betont im Grundtext. Also man müsste lesen, und wir haben gesehen und bezeugen. Da macht sich Johannes jetzt nicht eins mit den Gläubigen, sondern er sagt, wir, ganz betont, das sind die Apostel. So beginnt er ja den Brief. Was von Anfang an war, was wir gehört und wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Also in Bezug auf Jesus Christus, das Wort, das Fleisch geworden ist. Wir, das sind die Apostel, die waren Augenzeugen und sogar haben sie den Herrn betastet und gesehen, er ist kein Geist, ein wirklicher Mensch. Und dann sagt er, und wir bezeugen euch, das sind eben die Leser, diese Dinge. Und hier sagt er, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Also die Apostel können als Augenzeugen uns berichten, wie Gott sich eben im Sohn geoffenbart hat. Und jetzt, wo der Sohn nicht mehr auf der Erde wohnt, gilt, niemand hat Gott jemals gesehen, aber durch die Liebe untereinander wird Gott sichtbar gemacht. Vers 15.
Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott.
Ja, also das ist auch ein Kennzeichen von einem wahren Gläubigen, dass er an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubt. Und zwar ist es wichtig zu unterscheiden, die Bibel spricht über Jesus Christus als Sohn im Sinn von dem ewigen Sohn, der bei dem Vater war und in diese Welt gekommen ist. In Johannes 16, ich gebe die Stelle nur kurz an, weil wir gleich am Ende sind mit unserer Zeit. In Johannes 16, Vers 28, sagt der Herr Jesus: Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Ich war, der Herr Jesus wurde ja von Gott gezeugt. Psalm 2 sagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das bezieht sich auf die Menschwerdung des Herrn Jesus. Und so ist der Herr Jesus als Mensch Gottes Sohn. Aber er ist in seiner Gottheit auch Gottes Sohn. Und darum sagt er, ich bin von dem Vater ausgegangen. Er sagt nicht, ich bin von Gott ausgegangen, der dann, als ich in die Welt kam, mein Vater wurde. Sondern ich bin von dem Vater ausgegangen. Er war von Ewigkeit her der Seiende im Schoß des Vaters. Von ihm ausgegangen, in die Welt gekommen. Und das ist ganz grundlegend, dass wir das glauben. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und dann Vers 16.
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat.
Ja, genau. Und das ist wieder das betonte Wir, wie oben in Vers 14. Er sagt also, wir Apostel, wir haben nicht nur gesehen, sondern wir haben auch erkannt und haben im Glauben angenommen, diese Liebe, die Gott zu uns hat, indem er seinen Sohn als Heiland der Welt gesandt hat. Und dann Vers 16b.
Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm.
Also nochmals wird betont, das Wesen Gottes ist Liebe. Das hatten wir schon in Kapitel 4, Vers 8. Gott ist in seinem Wesen Liebe. Und jetzt zeigt Johannes etwas ganz Besonderes von dieser Liebe Gottes, wenn die in uns zum Ziel kommt. Vers 17.
Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass wie er ist, auch wir sind in dieser Welt.
Gerade weiter. 18. Bis Vers 19, ja.
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
Ja. Jetzt geht es um den Tag des Gerichts. Und das ist auch etwas sehr Erschreckendes für uns Menschen. Wenn man über all die Stellen in der Bibel nachdenkt, wo Gott als Richter vorgestellt wird, und all diese Prophezeiungen im Alten und Neuen Testament, die davon sprechen, dass Jesus Christus einmal kommen wird, als der Richter der Welt, und allen Hochmut, allen Stolz in dieser Welt erniedrigen wird, das ist sehr beängstigend. Und es ist ja so, dass in uns Menschen eine Angst vor Gott steckt, seit dem Sündenfall. 1. Mose 3, sobald Adam und Eva die Stimme Gottes hörten im Garten, nicht wahr, André, als er wandelte, dann haben sie sich versteckt. Und schließlich sagen sie das auch, das sagt Adam auch, ja, ich fürchtete mich. Eine tiefe, unbewusst in uns steckende Angst vor Gott, weil wir im tiefsten wissen, wir sind alle schuldig vor Gott. Und nun sagt hier Johannes, hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Was bedeutet das Wort Freimütigkeit? Freiheit zu reden. Haben wir es gehört? Freiheit zu sprechen. Also, wenn man in einer unangenehmen Gesellschaft ist, dann ist man auch nicht so darauf aus, zu sprechen, ja? Haben keine Freimütigkeit. Und wo beginnen wir uns zu öffnen und zu erzählen? Da, wo wir uns auch angenommen fühlen, ja? Akzeptiert fühlen und uns zu Hause fühlen. Und jetzt wird hier gesagt, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. In Hiob 9 sagt Hiob, dass der Mensch Gott auf 1000 nicht eines antworten kann. Also der Tag des Gerichts, wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, und das gilt auch für die Gläubigen, man kann es sich gut merken, Römer 14, Vers 10 und 2. Korinther 5, Vers 10. Da wird über den Richterstuhl Christi gesprochen für die Gläubigen. Und die Welt wird einmal vor dem Richterstuhl stehen, vor dem weißen Thron in Offenbarung 20. Und dann kommt die Erde, ewige Verurteilung. Also das ist doch der Ort, wo man sicher keine Freimütigkeit hat. Aber Johannes sagt, die Liebe Gottes ist mit uns zum Ziel gekommen, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts. Und der Punkt ist der, wenn ich wirklich geglaubt habe, dass der Herr Jesus jede Sünde aus meinem Leben, und zwar Vergangenheit bis in die Zukunft, das hat er alles vor 2000 Jahren am Kreuz getragen, bevor ich eine davon begangen habe. Wenn ich das wirklich glaube, dass er alles gut gemacht hat, so wie Kolosser 1, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Das ist Kolosser 2. Ich gebe nur die Stelle an. Vers 13. Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Das Wort alles hier schließt wirklich jede Sünde ein und keine aus. Dann weiß ich, wenn ich einmal vor dem Richter stehen werde, dann gibt es absolut keinen Grund, Angst zu haben. Weil der Richter, vor dem ich stehe, ist mein Erlöser, der alles gut gemacht hat. Und mein Fürsprecher. Genau. Und das macht also klar, dass wir dann Freimütigkeit haben im Blick auf den Tag des Gerichts. Aber das kann ein Gläubiger nur dann sagen, wenn er wirklich im Glauben erfasst hat, es ist alles gut. Und das ist wirklich der Moment, wo ein Gläubiger auch innerlich zur Ruhe kommt. Es gibt oft Menschen, die kommen zum Glauben und dann haben sie doch Unsicherheiten und wieder Zweifel, bin ich wirklich gerettet? Dann muss man ihnen wieder erklären anhand der Schrift, warum. Man kann sagen, ja, du hast wirklich dich richtig bekehrt und du hast ewiges Leben. Ah, da werden wir ganz wieder froh. Aber bis sie zu dem Punkt kommen, dass sie sagen können, wenn ich einmal vor dem Richter stehe, habe ich Freimütigkeit, ihn zu preisen, ihm zu danken für seine Gnade, die so vollkommen war. Und dann kann man wirklich von Herzen das Lied singen, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Und in einer weiteren Strophe, da wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gesetzt. Und das ist eben hier gemeint, hierin ist die Liebe Gottes mit uns zum Ziel gekommen. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Und wenn wir Angst haben, dann haben wir diese Liebe Gottes nicht wirklich, wirklich für uns konkret in Anspruch genommen. Denn diese vollkommene Liebe, also die Liebe, die zum Ziel gekommen ist, die treibt die Furcht aus. Und das ist eine wichtige Ermutigung für Gläubige, die immer wieder Angst haben zwischendurch und fragen, bin ich wirklich errettet und plötzlich in eine schlimme Sache reinkommen. Also gerade in den zwei letzten Jahren habe ich so viele seelsorgliche Anfragen bekommen, genau mit diesem Punkt. Also wie eine Steigerung. Und das ist dann so schön, wenn man ihn erklären kann und plötzlich, also wie alles, all die ganze Last fällt ab und die bekommen wieder die richtige Freude des Heils. Und das ist eben so wichtig, die vollkommene Liebe, also die Liebe, die zum Ziel führt, treibt die Furcht aus. Und die Furcht hat Pein. Das bedeutet, die Furcht hat mit Strafe zu tun. Das gilt also nur für die, die einmal Strafe von Gott befürchten müssen, ewige Strafe, die müssen Angst haben. Aber die wissen, es ist alles bezahlt, weil der Herr Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, die dürfen wissen, die Liebe treibt die Furcht aus. Denn Strafe wartet auf mich nicht mehr. Ich bin zur Ruhe gekommen. Und dann sagt Johannes, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, da hat man wirklich erfasst seine Liebe. Und wenn die uns erfüllt, dann ist es eigentlich ganz normal, dass in uns auch diese Liebe sich entfaltet. Ja, wollen wir hier schließen.